Jawohl, es geht um Nutzen und Gewinn. Und ihr seht das Fragezeichen und das Ausrufezeichen. Ja, wir sind darauf ausgerichtet, in unserem ganzen Leben auf Nutzen und Gewinn, mehr oder weniger. Unser Leben, unser Tun, unser Lassen soll sinnvoll sein. Soll etwas bringen. Ganz menschlich. Ich frage euch, ohne dass ich eine Antwort will von euch, warum habt ihr heute Morgen gegessen? Es sollte euch nutzen, damit ihr Kraft habt für heute. Warum habt ihr getrunken? Weil es gesund ist, einen halben Liter am Tag zu trinken. Zwei, drei, vier Liter am Tag? Ich weiß auch nicht so genau, aber es ist von Nutzen, damit unser Körper funktioniert. Warum habt ihr die Blumen gegossen in der letzten Woche? Es sollte euch nutzen, weil die dann blühen und ihr Freude daran habt. Oder warum habt ihr euch so angezogen, wie ihr seid heute? Ja, damit man eben sich eingliedert in die Gesellschaft. Damit man sich nicht schämen muss. Wir tun vieles in unserem Alltag aus diesem Nutzen-Gewinn-Prinzip, ohne dass wir immer darüber reflektieren. Der Abschnitt, den ich uns vorlesen möchte, steht eben in den drei Versen 28 bis 30 von Lukas Kapitel 18. Da sagte Petrus, du weißt, er redet zu Jesus, du weißt, wir haben zurückgelassen, was wir besaßen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, zu allen Jüngern gewandt, ich sage euch, jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Es ist keine Frage, die Jesus hier stellt. Deshalb habe ich kurzfristig das Thema nochmal umgeändert und nicht geschrieben, die Frage nach. Es ist keine Frage, die Petrus stellt, sondern eine Aussage. Siehe, Jesus, hast du gemerkt? Kannst dich daran erinnern? Weißt du's? Siehe, wir haben das eigene verlassen. Und sind dir nachgefolgt. Wir haben es eben schon gehört, dass in dem Zusammenhang Jesus Kinder gesegnet hat und sie geherzt hat. Und dann ist er diesem reichen Mann begegnet. Und dieser reiche Mann kam mit dieser ganz konkreten Frage, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erreichen? Und Jesus hat ihm was vorgeschlagen. Und er hat gesagt, ja, alles paletti, ist gelaufen. Und dann hat Jesus noch auf einer tieferen Ebene, ist er ihm begegnet und hat gesagt, in Klammern, wenn ich dich ansehe und realisiere, wer du bist, Klammer zu, dann geh hin, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und komm und folge mir nach. Und der Mann ist weggegangen. Er ist zu dem Zeitpunkt nicht gekommen und ist Jesus nachgefolgt. Und der Mann war traurig. Und Jesus war traurig. Und hat dann so diesen allgemeinen Satz von ihm aus dazugefügt und hat gesagt, es ist schwer für jemanden, der nicht irdische Dinge loslassen kann, ins Reich Gottes zu kommen. Und die Jünger haben gedacht, hey, wer schafft's dann? Wer kann's dann? Und Jesus hat eine Tür geöffnet, indem er die Perspektive zu Gott hin eben eröffnet hat und gesagt hat, bei Gott gelten andere Regeln als bei den Menschen. Gott kann. Gott kann auch Menschen verändern. Gott kann mein Herz verändern. Wenn er in mein Leben hineinkommt, er kann da was verändern. Die Aussage des Petrus, Herr, siehe, wir haben, die impliziert eine Frage. Nämlich, dem Reichen hast du gesagt, du kannst erben, wenn du kommst und mir nachfolgst. Jesus, nur dass du es weißt, ne? Wir haben losgelassen. Ne? Wir haben dahinter gelassen. Wir sind auf dem, wir folgen dir nach. Wir folgen dir nach. Sagt Petrus so. Die Frage dahinter, was kriegen wir denn? Ich denke, es ist bezeichnend, dass er sagt, wir haben getan. Wir haben verzichtet. Es ausgerichtet auf das Handeln. Auch das, denke ich, ist total menschlich. Dass wir gerne uns darauf verlassen, was wir getan haben. Ich habe ja 4 Jahre speziellerweise in einer muslimischen Kultur gelebt und gewirkt. Und wenn man einen Muslim gefragt hat, was glaubst du? Dann hat er in der Regel geantwortet, was er tut. Dass er 5-mal am Tag betet, dass er fastet, dass er wie über 2 Millionen im Augenblick einmal versucht hat, nach Mekka zu reisen. Dass er seinen Almosen gibt. Das tut er. Wir kennen das Pfadfinder-Motto. Einen guten Gedanken am Tag denken. Nein, nein, das Pfadfinder-Motto heißt, eine gute Tat am Tag. Ich weiß nicht, wer darin so aufgewachsen ist und das so mitgenommen hat. Wenn wir in die Wirtschaft gucken, wenn etwas geleistet wird, dann kriegst du was dafür. Wenn du was getan hast. Es ist ja erst in den letzten 50, 60 Jahren, dass diese ganze Industrie der Dienstleistungsgesellschaft aufgekommen ist. Vorher, ja, vielleicht sind es 80 Jahre, aber vorher war eben das, was du machst, dafür kriegst du Geld. Im Sport, wie ist es? Bringst du Leistung, wirst du belohnt. Schaffst du es nicht, fliegst aus der Mannschaft raus oder kommst gar nicht erst rein. Ich denke, eins der großen Dinge, gegen die sich Luther gewehrt hat in seiner Zeit, war gegen den Ablasshandel. Wenn es darum ging, du musst Geld bezahlen und dann springt deine Seele ab in den Himmel. Tun. Und ich denke, dass so manches kirchliche, gemeindliche Leben davon stark geprägt ist. Was ich tue dann. Vielleicht auch bis dahin, dass ich denke, okay, wenn Jesus für mich da war, dann muss ich jetzt tun, damit ich bei ihm angenommen werde. Und da ist schon ein gewisser Knick in diesem Denken mit drin, weil das Neue Testament voll ist von dem Gedanken, aus Gnade seid ihr gerettet. Ihr könnt zur Rettung an sich nichts dazu tun. Ihr könnt, wenn ihr gerettet seid, fröhlich anders leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Jawohl. Aber zur Rettung, dass ihr von Gott angenommen werdet, da könnt ihr nichts dazu beitragen. Nur dankbar, ja, ich will sagen. Was haben wir davon, dass wir dir nachfolgen, Jesus? Ist so die versteckte Frage vom Jesus, vom Petrus in seiner Aussage. Kriegen wir was? Erstaunlich. Erstaunlich, dass Jesus nicht abwehrt und sagt, hey Petrus, so fragt man nicht. Oder er sagt Jesus, dass, Petrus, das ist aber eine dumme Frage. Nein. Er geht darauf ein. Und erstaunlich ist, dass er sagt, jeder. Hat mich zumindest erstaunt, als ich das gelesen habe. Wobei, genau genommen im Grundtext, es steht niemand. Niemand, der nicht. Das ist es, eine doppelte Verneinung. Also, es ist jeder. Objektiv jeder. Jesus schließt an dieser Stelle keine aus. Subjektiv wissen wir, ich gehe noch gleich ein bisschen darauf ein, dass das nicht zu jeder Zeit und für alle gleichermaßen gilt. Das ist sicherlich so. Aber Jesus sagt, jeder. Jeder, der um des Reiches Gottes willen verzichtet. Und dann ist die Reihenfolge ganz interessant, die Jesus hier so aufzeigt. Wir würden es wahrscheinlich heute anders machen. Also ich sage jetzt mal, ich würde es anders machen. Aber Jesus sagt, jeder, der eben verzichtet auf Haus, dann kommt die Frau, dann die Geschwister, dann die Eltern und dann die Kinder. Finde ich interessant, diese Reihenfolge. Jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder. Echt? Wenn wir in die Kirchengeschichte gucken, sehen wir das so? Lesen wir nicht in der Bibel auch von Leuten, die eben verzichtet haben und die kurze Zeit später gestorben sind? Lesen wir nicht von Leuten, die das Evangelium verbreitet haben in der weiten Welt und als wirklich arme Schlucker auf der Straße gestorben sind? Jesus, stimmt das? Der irdische Nutzen und Gewinn? Ich glaube, objektiv stimmt es wirklich. Denn durch den Glauben an Jesus, wenn ich zum Glauben an Jesus finde und mich dafür entschließe, dann bekomme ich einen neuen, einen himmlischen Vater. Und er versorgt mich. Er macht mich in dieser Weltzeit nicht automatisch zum Millionär. Er sorgt nicht dafür, dass ich 3 Immobilien bekomme im Laufe meines Lebens. Aber er sorgt dafür, dass ich unterkomme. Und wenn es in einer kleinen Wohnung ist. Er ist ein Fürsorger. Und er ist ein Versorger. Und ich bekomme jetzt auf der Beziehungsebene, wie Jesus sie hier jetzt mit Frau, Geschwister, Eltern, Kinder nennt, ich bekomme neue Geschwister in der Gemeinde. Da werden Menschen, die mir eigentlich fremd sind, aber dadurch, dass wir beide oder alle an Jesus glauben, kommt eine Beziehungstiefe und Ebene hinein, dass da Leute sind, mit denen ich so nah zusammen sein kann wie mit Geschwistern. Es ist sicherlich so, dass Leute, die aus dem Islam heraus zum Glauben kommen, es immer wieder erleben bis heute, dass sie auch von ihren Eltern enteignet werden und aus der Familie ausgestoßen werden. Und gerade jene erleben es in einer intensiven Weise, was es bedeutet, Gemeinde zu finden. Andere zu finden, die auch an Jesus glauben. Geschwister zu haben. In vielfacher Art und Weise. Und viele von euch haben es sicherlich erlebt. Ihr reist irgendwo hin in eine andere Stadt in Deutschland und ihr geht am Sonntag irgendwo in eine Gemeinde, wo ihr keinen kennt. Und ihr erlebt etwas von Geborgenheit, von Getragensein, von Zugehörigkeit. Ihr reist nach Afrika, ihr geht dort in eine Gemeinde, ihr seid die einzigen Weißen in der Gemeinde, ihr versteht kein Wort, was im Gottesdienst läuft, außer Jesus. Und ihr spürt, da sind Menschen, da kann ich andocken. Es war schon beeindruckend für mich, als ich als junger Mensch, 17-jährig noch, 17-jährig, ja, nach Hamburg kam und dort eben in der Großstadt war und am Sonntag in die Gemeinde ging und dann nach dem Gottesdienst mich jemand ansprach und sagte, hier hast du Freude mit zum Mittagessen zu kommen? Heute Nachmittag ist Jugendstunde um 17 Uhr, kannst du denn mit dabei sein? Ich sage, ja, warum nicht? Ich habe nichts vor heute, ne? Und bin mitgegangen und fand während meiner zweijährigen Ausbildung, die ich so ein halbes Jahr davon immer in verschiedenen Phasen in Hamburg hatte, dort ein Zuhause in der Gemeinde. Ich denke an vielleicht auch jetzt animiert von dem Gottesdienst am nächsten Sonntag, wenn der ERF kommt. Ich denke an Steven, einen Mann aus Ghana, der, ich weiß nicht mehr, warum er nach Deutschland kam, aber er hier nach Deutschland kam und eine Gemeinde aufsuchte und dort eine Frau diesen ritzeratze schwarzen Menschen eben in das Herz eingeschlossen hat. Und wie eine Mutter für diesen Steven wurde. Er ist im Glauben gewachsen, ist nach Kishona gegangen, hat Ausbildung gemacht und ist dann nach Afrika zurück und hat eine Weile eben auch ERF Afrika oder Transworld Radio Afrika sogar geleitet. Viel zu kurz gestorben. Eine Mutter gefunden. Hier in Deutschland. Nochmal, jeder. Objektiv, ja. Subjektiv, nicht alles zu jeder Zeit. Es gibt sicherlich viele Nachfolger Jesu, die im Augenblick in Ländern leben, in denen sie sich verstecken müssen, um sich zu treffen. Es gibt viele, die in Gefängnissen sitzen, um des Glaubens an Jesu willen. Und die fragen sich schon auch oder könnten sich fragen, hey Jesus, naja, okay, ich habe hier ein Zuhause, ich habe ein Dach über dem Kopf, ja, aber gemütlich ist es nicht. Die, die hier mit mir in der Umgebung sind, das sind nicht besonders freundliche Leute hier. Dass man da in Zweifeln kommt und sagt, Jesus, stimmt das wirklich? Auf der anderen Seite hat Jesus eben diejenigen, die nicht verfolgt werden, aufgerufen, sich gerade um diese zu kümmern, für sie zu beten, sie zu unterstützen. So an sie zu denken, als könnte man selber dasselbe erleiden. Und Jesus schickt. Jesus gebraucht seine Kinder, damit sie anderen helfen. Der ewige Nutzen und Gewinn. Der reiche Mann hat gefragt, Wie kann ich ewiges Leben bekommen? Jesus hat geantwortet: Komm und folge mir nach. Einen Schatz im Himmel kriegst du, indem du deine Sachen alle verkaufst. Komm und folge mir nach. Jetzt als Antwort auf die Frage und die Aussage des Petrus: Der ewige Nutzen und Gewinn ist das ewige Leben. Jetzt müsste man eigentlich eine ganze Predigt darüber halten, aber das mache ich jetzt nicht. Sondern ich weise nur noch darauf hin, dass Jesus zum Petrus gesagt hat, eigentlich indem er so gesagt hat, beantwortet er die Frage: Ihr kriegt's. Ihr bekommt es. Ihr werdet dabei sein, wenn eine neue Welt, ein neuer Himmel geschaffen wird und Gott was ganz Neues schafft und ihr in der Gegenwart Gottes lebt, weil ihr mir nachgefolgt seid. Werdet ihr es bekommen? Er hat an dieser Stelle nicht geantwortet: Ihr könnt es euch gar nicht erarbeiten. Ihr braucht es nur zu glauben. Ihr braucht zu glauben, indem ihr mir nachfolgt. Ihr werdet es bekommen. Das ist die riesengroße Hoffnung, die wir als Christen haben, auch wenn wir eben an Särgen stehen. Ich war letzte Woche Montag bei einer beeindruckenden Beerdigung eben in Ockstadt. Und morgen gehe ich mit zur Trauerfeier, wo meine Tante beerdigt wird. Aber diese Gewissheit, das ewige Leben ist da, nicht weil man es erarbeitet hat, sondern weil man Jesus nachfolgt.